Mein Name ist Volker Brandis, ich bin Urologe in Hamburg und gehöre zum ökumenischen Netzwerk Christen im Gesundheitswesen. Ich habe heute die Freude, einen ganz besonderen Gesprächsgast hier bei mir zu Hause zu haben, Herrn Karl-Ulrich Mewes, den Schauspieler, den alle Hamburger, alle Deutschen, glaube ich, kennen. Jeder, der die Sesamstraße mit Freuden gesehen hat, kennt Ihre Stimme. Sie sind die Stimme von Grovi, aber das ist nicht das Einzige. Sie waren als Schauspieler im Thalia Theater, Sie haben plattdeutsche Schauspielkunst gemacht, im Ohnsorg Theater, Schiller Theater Berlin. Boy Gobert war der Intendant und diese vielen Hörspiele, Otto Film, Loriot, all das fällt mir ein und noch viel, viel mehr, viele Hörspiele. Drei Fragezeichen, wer hat die nicht gehört? Wen haben Sie da eigentlich synchronisiert?
Weiß ich nicht.
Ja, so viel gemacht. Ganz großartig. Heute, Sie sind ja oft interviewt worden, aber heute wollen wir einmal den Blick auf den Glauben in Ihrem Leben richten, der ja ein ganz großes Fundament, also das Fundament in Ihrem Leben ist. Und Sie hatten eine schöne Kindheit, weiß ich ja von Ihnen. Dort wurde der Glaube, glaube ich, zugrunde gelegt. Mögen Sie da etwas uns erzählen?
Ja, ich bin aufgewachsen, also ich bin geboren in Rickling, in der Anstalt Salem, die mein Vater aufgebaut hatte. Das war eine Trinkerheilstätte, die er im Auftrage der evangelischen Kirche aufgebaut hatte. Und ich bin da im Kreise der Brüderschaft aufgewachsen. Und dieses Behütetsein von dieser Umgebung und dieser Tageslauf, der begann mit einer Morgenandacht und dann einer Lesung zum Mittag und abends wieder mit Liedern, die gesungen wurden, die haben mich geprägt von kleinstem Kind an. Ich habe also praktisch die Sprache von Martin Luther und Paul Gerhardt gelernt. Und ich glaube, die Liebe zur deutschen Sprache beruht ein bisschen darauf, dass ich sie so gelernt habe.
Ja.
Das war eine wunderschöne Zeit und ich werde nie vergessen, vor allen Dingen die große Liebe meines Vaters, die sich darin ausdrückte, dass er jeden Abend, wenn ich ins Bett gebracht wurde, zu mir kam und mir eine Geschichte erzählte. Meistens biblische Geschichten, aber auch andere Sachen, Räubergeschichten oder Wildwestgeschichten. Aber wie gesagt, meistens schöne, ausgeschmückte Geschichten aus der Bibel, zum Beispiel der barmherzige Samariter und so weiter. Und dann werde ich auch nie vergessen, die Pfingstfahrten, die wir machten. Da standen bei uns auf dem Hof, diese Anstalt Salem war so nach Art eines Gutshofes im Viereck gebaut, auf dem Hof standen 3 bis 4 Kutschen, das ganze Personal stieg ein und die Kutschen waren geschmückt mit Birkenreisern. Und wenn der Kutscher Hase die Pferde anziehen ließ, dann ging es los und dann sang die ganze Truppe auswendig alle Strophen, geh aus mein Herz und suche Freud. Das werde ich nie vergessen.
Ja, die vielen Geschichten, die er Ihnen erzählt hat und das christliche Engagement Ihres Vaters, diese ganze Atmosphäre hat Sie sehr geprägt.
Ja.
Ihr Vater hat sich ja um Alkoholiker gekümmert.
Ja.
Und den?
Er hat auch, ich weiß noch, jedes Jahr hieß es einmal, morgen muss Papa nach Berlin, muss einen Vortrag halten. Da gab es eine Gesellschaft zur Bekämpfung der Suchtkrankheiten.
Ja, ja.
Und da war mein Vater Mitglied und hat da viele wegweisende Vorträge auch gehalten.
Ja. Und er hat sich ja ganz individuell um diese suchtkranken Männer gekümmert.
Ja.
Mit ihnen ist er spazieren gegangen, hat sich alles erzählen lassen, sehr empathisch.
Ja, ja.
Und Sie deuteten das mal an, er hat Sie auch letztlich in den Glauben hineingeführt.
Ja, er hat immer gesagt, wenn Jesus Christus nicht mit an Bord ist, dann wird es nichts.
Ja.
Und hat das auch dadurch versucht, durch das persönliche Vorleben.
Ja.
Wobei man nicht glauben darf, dass er ein dröger und trauriger Mensch gewesen wäre. Im Gegenteil, er war ein lebenslustiger Mensch, der sehr viel Humor hatte und sehr viel Sinn für Komik und in Gesellschaft zu großer Form auflaufen konnte.
Oh ja, das mochten die Männer sicherlich und deswegen war er auch glaubwürdig,
ja, ja,
auch in seinem, ja, Glaubenszeugnis.
Ja, ja, ja. Es war also wirklich nicht so, dass er auf Leute eingeredet hat, zum Christentum zu kommen, sondern er hat es vorgelebt.
Ja, ja.
Und er selber ist ja auch durch eine Begegnung mit einem Wort zum großen Wandel in seinem Leben gekommen. Er hat eine Predigt gehört über das Wort: Was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. Und das hat ihn so überzeugt, ja, ja, dass er dann sein Leben verändert hat.
Sehr beeindruckend.
Ja.
Als Schauspieler waren Sie ja als Christ auch bekannt. Und Boy Gobert hat Sie ja sehr umworben, nach Berlin mitzukommen.
Ja.
Aus zwei Gründen. Sie sind ein exzellenter, ja, Schauspieler, aber auch...
Aber auch, weil er, ich hatte eine Zeit lang, war ich der Vorsitzende von der Vertretung der Mitglieder des Thalia-Theaters und habe als solcher immer versucht, Ruhe im Haus zu haben und große Oppositionen möglichst beiseite zu lassen. Und das hat er sich gewünscht, auch für Berlin mitzukriegen.
Ja, ja.
Jemanden, der Ruhe und Frieden ins
Ensemble
zu bringen.
Ja, klasse. Ja. So ein Einfluss. Ja.
Ja. Ja. Und ich muss ja im Nachhinein sagen, dass er mich dann wirklich mitgenommen hat und nicht nachgelassen hat mit seiner Werbung.
Ja, ja.
Das hat für mein Leben so viel, unglaublich viel Gutes bewirkt,
ja,
dass ich im Nachhinein fest überzeugt bin, da hat ihm jemand das eingegeben. Du,
ja,
musst,
ja, ja,
den Uli Mewes mitnehmen,
ja,
denn dann beginnt sein Leben neu.
Ja.
Und es begann wirklich neu.
Wir haben uns ja schon über Ihr Leben auch unterhalten und Stichwort Führung Gottes,
ja,
haben Sie oft erlebt,
ja,
auch als junger Mann im Krieg.
Ja. Ich bin 1944 noch eingezogen worden. Ich bin also beim Reichsarbeitsdienst im Heereseinsatz gewesen, Bilwerda-Moorfleet. Und dann sollten wir in Geesthacht die Panzer aufhalten, was uns aber nicht ganz gelang. Und wir sind dann nach Norden geflüchtet. Und als wir dann tagsüber von Yachtbombern beschossen wurden, da hat unser Oberstfeldmeister gesagt, wir dürfen nur noch nachts marschieren. Und eines Nachts marschierten wir und kamen durch einen Ort, der hieß Bostedt. Und da fiel mir ein, Bostedt ist die erste Station auf der Strecke zwischen Neumünster und Heide. Und nach Heide will ich ja. Da sind ja meine Eltern in Meldorf. Und dann, als wir über die Bahnstrecke kamen, habe ich mich verdrückt ins Gebüsch, habe gewartet, bis ich nichts mehr hörte, Panzerfaust weggeschmissen und den dicken Wintermantel weggeschmissen und bin auf der Bahnlinie längs Richtung Hochbrücke, Hochdorn gegangen. Und Grüntal. Und als die Sonne so ein bisschen aufging, da sah ich vor mir eine Figur gehen, mit Uniform oder zumindest mit Uniformresten und dachte, oha, wenn das mal gut geht. Aber der wartete dann auf mich und fragte, na, wo willst du denn hin, mein Junge? Ich sah nach Hause zu meinen Eltern in Meldorf. Ach so, aber über die Hochbrücke in Grüntal kannst du jetzt nicht. Da sind die Feldjäger. Jeder, der desertiert ist, wird da erschossen. Komm mal mit zu mir. Und dann nahm er mich mit zu sich nach Hause in Hademarschen. Und da konnte ich dann auf dem Stroh pennen. Und am nächsten Morgen, ganz früh, kam er und weckte mich und sagte, komm, komm, wir müssen jetzt rüber. Mhm. Da waren die Deutschen weg und man hörte die Sherman-Panzer schon ranrollen. Und dann hat er mich bis zur Hochbrücke gebracht und ich bin rüber. Mhm. Diesen Menschen habe ich nie vorher und nie nachher gesehen. Und je länger es her ist, umso mehr weiß ich, das war ein Engel.
Ja, Ja.
Und der Engel hat nicht aufgehört zu handeln. Ich habe dann nach 3-4 Kilometern nach der Hochbrücke mich an den Straßengraben gesetzt, weil mir die Füße so wehtaten, dass ich keinen Schritt mehr machen konnte. Die Füße waren blutig von dem Gehen auf dem Schotter da in der, zwischen den Schienen.
Ja.
Und dann hörte ich Pferdegetrappel und es kamen 5 Pferde mit 2 Reitern. Und da habe ich mir Mut gefasst und habe gesagt, könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Ich kann nicht mehr laufen. Ja, wo willst du hin, mein Junge? Ja, nach Meldorf zu meinen Eltern. Ja, da müssen wir auch hin. Wir müssen nach Gudendorf ins Pferdelazarett. Jetzt sieht man rauf.
Ja.
Und so bin ich hoch zu Ross nach Hause gekommen.
Ja. Also, Ihnen sind die Augen geöffnet für die Bewahrung und Führung das Gottes in Ihrem Leben.
Kann man wohl sagen, ja. Ja.
Und das Leben ist ziemlich lang bisher gewesen, 94 Jahre alt.
Ja, ja.
Ganz großartig.
Ja.
Wir haben uns, sind uns begegnet im Frühschwimmclub in Billstedt. Ja. Vor der Praxis habe ich geschwommen, Sie waren jeden Tag aktiv, glaube ich. Ja. Und ich hatte mir ein Herz genommen, Sie zu fragen, ob Sie das Wort zur Predigt in den Patientengottesdiensten rezitieren. Und Sie waren sofort bereit.
Ja.
Also wenn es um Kirche, Glauben geht, dann sind Sie immer parat.
Ne? Ja, das ist ja auch, je älter man wird, umso sensibler wird man dafür, wenn ein Ruf kommt, der nicht nur von dem Nachbarn kommt, sondern auch von wo etwas höherer Warte kommt. So wie die bei den Emmaus-Jüngern, die ja dann auch erst hinterher wussten, wer mit ihm da geredet hatte.
Es ist ein unglaubliches Geschenk, Gottes Geschenk, dass Sie das Bibelwort in den Patientengottesdiensten vortragen. Ich habe immer den Eindruck, dass die Patienten, die im Gottesdienst sitzen, ganz ruhig werden, wenn die tiefe Stimme von Karl Ulrich Mewes erklingt und er das Gotteswort sozusagen in seiner Würde uns vorträgt. Diese Patientengottesdienste sollen ja Menschen ermutigen, aus den Tiefen ihrer Tragödie, ihres Lebens, auch wieder neuen Mut zu schöpfen. Ja. Ich durfte Sie ja auch interviewen zu dem, was Sie durchgemacht haben. Sie waren ja selber auch schwer krank, das haben Sie schon öffentlich gesagt.
Ja.
Das Herz war krank, Bypass-OP und Schrittmacher-OP, also auch große Not gehabt. Mögen Sie darüber was erzählen, wie Sie da Gottes Hilfe erfahren haben?
Ja, das war so, dass ich einen Hausarzt hatte, Dr. Ramdor in Berlin, der eines Tages sagte, nee, das ist nicht ganz, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, dass Sie sich mal überanstrengt haben. Da ist irgendwas ist mit dem Herzen. Gehen Sie zu meinem Sohn, der ist Kardiologe. Ich gebe Ihnen die Adresse und das habe ich dann gemacht. Und der hat dann sofort die notwendigen Untersuchungen angestellt und schließlich auch eine Herzkatheter gemacht.
Ja.
Und da wurde es immer stiller. Und dann sagte er mir, gucken Sie mal hier auf dem Bildschirm, da und da und da sind 3 Verzweigungsstellen, die sind fast zu. Es ist höchste Zeit, ich melde Sie gleich an in der Charité zur Operation.
Ja.
Und das wurde dann auch gemacht. Ich lag dann noch ein paar Tage da, bevor der entsprechende Professor dann Zeit hatte für mich. Und dann kam ich auch dran und wurde dann zurechtgemacht und wurde hineingeschoben in das OP. Und da war ein Radau in Gange. Die Schwestern und die Helfer, die redeten miteinander und es war, alberten auch rum und so. Und da habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, könntet ihr bitte einen Augenblick still sein? Ich möchte gerne beten. Und da war es wirklich sofort still. Und dann habe ich meinen Herrn gebeten, wenn er mich zu sich nehmen will, Ja, ich bin bereit und ich bitte ihn, mich in sein Reich aufzunehmen und meine Seele zu sich zu nehmen. Und wenn nicht, dann möchte er doch die Ärzte befähigen, dass sie mir ein weiteres gutes Leben ermöglichen.
Ja.
Und dann wachte ich wieder auf nach der ganzen Geschichte, war mehrere Stunden, und hörte, wie neben mir ein Arzt sagte, ich glaube, er atmet schon wieder selbstständig. Dann können wir ihn detubieren. Und das machten sie dann. Sie nahmen ja dann diesen Schlauch aus dem Mund und so. Und dann sah ich zwei Gestalten vor mir, bei denen ich nicht recht wusste, bin ich jetzt noch auf der Erde oder sind das zwei Engel? Zwei grün gekleidete Gestalten standen da. Und als ich die Augen dann ganz aufmachte, da sah ich, es war meine Frau und meine Tochter.
Wie schön.
Meine Frau war im Rollstuhl schon und meine Tochter hatte sie hingeschoben. Und beide waren glücklich und froh, dass ich wieder zu mir kam und mir kamen die Tränen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Wenn ich mich so an die Gespräche erinnere, die wir schon geführt haben, dann habe ich den Eindruck, dass Sie eine ganz besonders gute Beziehung zu Ihrer Frau hatten, dass Sie ein tolles Team waren.
Ja.
Und dass Sie sich gegenseitig sehr gestärkt haben.
Ja, das kann man sagen. Ja.
Und der Glaube auch eine starke Basis in Ihrer Ehe war.
Ja, ja. Da kann ich gut das drüber erzählen. Also erstmal vielleicht kurz die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Pastor Wilken leitete damals in Hamburg das Amt für Öffentlichkeitsdienst und hatte eine eigene Bühne, der Vorstoß. Und da gab es natürlich ein Ensemble und die hatten vor, einen Kabarettabend zu machen und einer war ausgefallen. Und Pastor Wilkens rief mich an und sagte so und so, Sonntag ist die Aufführung und es sind nur noch 4 Tage. Und ich galt als schneller Lerner, also deswegen haben sie mich auch angerufen, würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, da muss ich mir erst den Text durchlesen. Bin ich hingefahren in die Felsbrunnenstraße, in dieses Amt für Öffentlichkeitsdienst, habe mir den Text durchgelesen, der war gut pointiert und es war gut zu machen. Und ich habe mich dann die halben Nächte an den Text gemacht und gelernt, gelernt, gelernt. Und dann haben wir nachmittags eine Verständigungsprobe gemacht. Du kommst von rechts und gehst nach links und so weiter. Und dann habe ich den Abend dann also da meine Texte verwaltet. Und nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Kollegen waren begeistert. Und nach der Vorstellung hieß es dann, du, wir müssen uns bei dir bedanken. Kommst du noch mit? Wir müssen noch einen kleinen Trinken zusammen. Und dann gingen wir zusammen zu einer Gaststätte da in der Nähe und ich hatte mir an dem Tag vorher neue Schuhe gekauft, weil die alten ausgelatschten nicht zu dem Anzug passten und die drückten und ich fasste mir ein Herz und sprach die junge Dame, die neben mir ging, mit wunderschönen Haaren wie ein Eichhörnchen gefärbt und auch sonst sehr ansehnlich, fragte sie denn, du entschuldige, ich habe mir neue Schuhe gekauft für euch hier. Darf ich dich einhaken, dann kann ich besser gehen.
Sehr geschickt.
Und so fing unsere 52-jährige Ehe an.
Ja, toll.
Und dann habe ich nachher natürlich einen Brief geschrieben und können wir uns nochmal wiedersehen. Und das haben wir dann gemacht, Spaziergänge gemacht. Und dann habe ich mitgekriegt, dass die Familie meiner Frau eine reine Nazi-Familie war und von Kirche nichts zu hören und zu sehen war.
Oh ja.
Und da dachte ich, wie soll das gehen? Und dann habe ich sie eingeladen zu mir nach Hause, nach Meldorf, zu meinen Eltern. Mein Vater lebte damals noch, hatte schon Krebs, aber hatte an dem Tag einen wirklich guten Tag. Und wir haben wunderbare Stunden miteinander verlebt. Und ich merkte gleich, die beiden waren sich, die mochten sich sehr,
oh, wie schön.
Mein Vater und meine Frau. Und er hat dann erzählt aus seinem Leben und natürlich auch von seinem Glauben und so weiter. Und aber es wurde sehr viel gelacht und es war ein sehr schöner Abend. Und die Lebenskraft und Lebensfreude meines Vaters wachte nochmal so richtig auf.
Oh ja.
Und am nächsten Tag sagte meine Frau zu mir, wenn das so ist mit dem Glauben, wie bei deinem Vater, dann möchte ich es wenigstens kennenlernen.
Oh ja.
Und dann haben wir Pastor Dr. Hoberg, der damals in Wellingsbüttel war, angerufen und einen Termin vereinbart. Und da sind wir hingegangen und haben ihm die Sache erklärt. Und er hat sofort sein Notizbuch rausgeholt und Termine abgemacht. Ich glaube, 3 oder 4 Vorbereitungsgespräche zur Taufe.
Ja.
Und dann nochmal 3 oder 4 Vorbereitungsgespräche zur Konfirmation. Und dann haben wir auch kirchlich geheiratet.
Wunderbar.
Ja. Toll. Und das war so. Jedes Mal, wenn wir umzogen, und das kommt beim Schauspieler ja oft vor, dann war meine Frau immer die Erste, die sagte, du, wir müssen hier Gemeinde finden hier.
Oh ja.
War immer sie die Erste. Und auch als wir hier in Berne, in Jenfeld waren und wir unsere Frau Harder im gleichen Hause kennenlernten, hat sie mit Frau Harder gesprochen und die sagte, kommt doch mal mit in die Gemeinde. Mhm. Die Jenfelder Friedenskirche, das ist eine schöne Gemeinde.
Ja.
Und dann sind wir da hingegangen und wurden mit vollem Herzen aufgenommen.
Großartig.
Meine Frau war schon im Rollstuhl, und aber es wurde nichts davon hergemacht, sondern es wurde einfach, ja, wir wurden brüderlich empfangen und ich fühlte mich ein bisschen wieder wie in meiner Ricklinger Heimat in der Brüderschaft.
Ja, ja, ja. So eine Gemeinschaft war das. Ja. Die dunkelste Stunde Ihres Lebens war sicherlich der Tod Ihrer Frau.
Das war
nach schwerer Krankheit.
Natürlich ganz furchtbar, das war... Ja, war ein schreckliches Erlebnis. Wir waren lange Zeit, war sie im Marienkrankenhaus. Und eines Tages sagten mir aber dann die Ärzte da dieses schreckliche Wort, ihre Frau ist austherapiert, wir können sie jetzt hier nicht behalten. Und der Doktor, der die Abteilung leitete, sagte zu mir, die Frau, tun Sie nicht in ein Heim. Entweder zu Hause oder in ein Hospiz. Dann habe ich die Runde bei den Hospizen gemacht, alles besetzt.
Ja.
Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen. Und sie lag eben in ihrem Pflegebett da zu Hause. Da kam der Telefonanruf. Im Sinus-Hospiz war ein Platz frei geworden. Wenn Sie sofort kommen, können Sie ihn kriegen. Haben wir gemacht.
Ja.
Und dann konnte ich da natürlich auch übernachten bei ihr im Zimmer. Die hatte man eine Couch hingestellt. Und am nächsten Tag kam dann der Arzt, der für das Sinus-Hospiz da zuständig war. Und das war auch so eine Geschichte, das glauben Sie kaum. Der kam rein, stellte sich vor, Schmidt-Topphoff, Pause bei meiner Frau, aus Münster, ja, dann bist du mein Vetter.
Ach, guck an.
Und das war, ich würde mal sagen, auch so eine Fügung, denn der hatte ja nachher die Aufgabe, nach ein paar Tagen mir sagen zu müssen, Herr Mewis, wir müssen jetzt die Ernährung einstellen und wir müssen ihr jetzt helfen, dass sie rüberkommt.
Ja, ja.
Und dann war das an dem Abend, als sie starb, dann hatte ich ihre Hand, wie immer, und sie atmete schon mit diesem merkwürdigen Röcheln. Und dann ging die Tür auf. Und die Schwester meiner Frau kam rein. und sagte, ich hatte das Gefühl, ich müsste kommen. Und dann ließ ich meine Frau los und wendete mich der Schwester meiner Frau zu und sagte, du, das finde ich aber lieb, dass du heute Abend noch herkommst und so. Es ist ja schlimm mit ihr und so. Und in dem Augenblick, wo ich sie losgelassen habe,
konnte sie sterben,
hörte sie auf zu atmen.
Ja.
Also da sind geheime Dinge,
ja,
die man nicht ganz ergründen kann.
Ja.
Und dann fiel ich aber klatsch auf den Boden und lag da unter ihrem Bett und dachte, jetzt ist die Welt zu Ende. Ich weiß nicht weiter. Und dann kam einer von den ehrenamtlichen Helfern im Sinus-Hospiz, hob mich auf und nahm mich mit in die Küche nebenan und wir setzten uns an den Küchentisch hin und er hat mit mir gebetet und ich fand so langsam wieder zu mir selbst.
Selbst in dieser dunklen Stunde war wieder ein Mensch an ihrer Seite.
Ja. Ja.
Was für ein Geschenk.
Ja.
Ne?
Ja. 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 Das ist einer von den Engeln, den Gott uns schickt, wenn wir die brauchen.
Ja. Und nach dieser schweren Zeit, Sie sagten das mal, dass Sie den Eindruck hatten, jetzt muss ich auch noch lernen, alleine zurechtzukommen.
Ja.
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 Und das haben Sie mit Bravour ja auch.
Ja, ich hab das, also es war, ich lebte eigentlich in so einem, im Missbehagen und dachte, lieber Gott, warum musst du das mit mir machen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann kapiert, ich habe ein ganzes Leben lang nie auf mich alleine gestellt leben müssen. Ich war in dieser schönen Ricklinger Zeit von der Brüderschaft umgeben. Da war immer Leben um mich. Und weil mein Vater der König von Rickling war, war ich der Prinz und wurde lieb gehabt und so weiter. Und dann in, ja, das kann ich, muss ich auch noch erzählen, ist ein wichtiger Punkt. Wir kamen dann nach Meldorf in diese kalte, platte Marschlandschaft aus der hügeligen, lieblichen Ricklinger Landschaft. Kalter Wind wehte und ich kam in die Schule. Kein Kind spielte mit mir, weil ich kein Plattdeutsch konnte. Ich stand auf dem Schulhof allein und ich habe Heimweh gehabt. Ich habe nächtelang geheult. Und dann komme ich eines Tages in die Klasse und unser Lehrer, Herr Rogalski, hat die Rollläden halb runtergelassen, hat einen Adventskranz aufgehängt und die erste Kerze angezündet und sagt, geht mal einer in den Kartenraum und holt die Nummer 48. Die Nummer 48 kommt und ich denke, na jetzt kommt wieder Dithmarschen und ich soll zeigen, wo Meldorf liegt und wo die Eider fließt und wo der Nordostseekanal ist. Nein, es war eine bildliche Darstellung vom barmherzigen Samariter. Und er erzählte diese Geschichte. Und da geschah sowas wie ein Wunder. Von dem Moment an war ich nicht mehr fremd, hatte kein Heimweh mehr und fühlte mich zu Hause, weil ich die Geschichte natürlich schon mindestens 5-mal von meinem Vater gehört hatte und weil diese Geschichte ein Teil meines Lebens wurde, da in Meldorf.
Ja.
Und das hat mich da gerettet. Das war eigentlich wunderschön, muss ich sagen.
Und dann änderte sich die Beziehung auch zu den Kindern.
Ja, Und ich habe dann auch ganz schnell Plattdeutsch gelernt. Als die Kriegszeit dann zu Ende war und wir 1945 in Meldorf zusammen waren und alle waren wieder gesund und waren also gesund geblieben. Auch mein Bruder, der war in Kurland vermisst gewesen, der war Offizier und war jetzt wieder da und lag zur Entlassung in unserer Nähe. Und meine Schwester, die in Kiel studiert hatte, wo unendlich viele Bombardierungen stattgefunden hatten, die war auch heil wiedergekommen und hatte eine Praxis als Hebamme in Friedrichskoog. Also wir waren als Familie wieder zusammen.
Ja.
Und dann kam ein Mensch, der hieß Dr. Scharschmidt, Musiker, und sagte, wir müssen zu Weihnachten das Weihnachtsoratorium aufführen. Und er fuhr, in Dithmarschen lagen unendlich viele, ich warte Millionen, Kriegsgefangene, weil man das gut bewachen konnte. Am Norden die Eider, im Osten der Nord-Ostsee-Kanal, im Süden die Elbe und im Westen die Nordsee. Da konnte keiner weg. Und deswegen waren da so unheimlich viele zur Entlassung in Lagern untergebrachte Soldaten aus dem da ging dieser Scharschmidt rum und fragte überall, habt ihr hier Musiker dabei? Und hat da die Musiker rausgesucht und die Besten natürlich. Viele von denen sind nachher im Rundfunkorchester beim NDR gelandet. Und zwei ganz wunderbare Trompeter hat er gefunden. Und wir machten mit unserem Kirchenchor und mit unserem Meldorfer Madrigalchor, die wurden zusammengefügt, machten also die Choräle. Und es wurden auch herrliche Stimmen gefunden, auch unter den Soldaten Sänger. Und es ist heute noch so, wenn Jauchzet frohlocket anfängt, kommen mir die Tränen.
Ja.
Und mein Vater buffte mich an und sagte, du sollst ja nicht heulen, du sollst singen. Und es war so, das war ein so tiefes Erlebnis, dass uns alles wieder gegeben war und dass Frieden und Zusammengehörigkeit wieder möglich war.
Ja.
Das war unglaublich.
Das
sind so Schlüsselerlebnisse, würde ich sagen, weil Sie ja mal fragen, was sind so die wichtigsten Erlebnisse. Das gehört dazu.
Ja, das glaube ich.
Das gehört dazu.
Wir hatten über ein Psalmwort, was Ihnen ganz wichtig ist,
gesprochen. Ja, das ist also das Psalmwort, das fällt mir immer ein, wenn ich aus irgendeinem Grunde mit meinem Herrn nicht ganz einig bin und muss das nun wieder sein, dann sage ich mir, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist eine solche Liste bei mir,
ja.
Die nimmt kein Ende. Und da werde ich ganz still und falte die Hände und sage Dankeschön und weiter nichts.
Ja. Was für ein Geschenk, so dankbar sein zu können, dass Sie dahin gekommen sind, Ihr Leben Revue passieren zu lassen und zu sagen, ich bin dankbar.
Ja.
Was würden Sie Menschen, wir haben ja mit schwerkranken Menschen zu tun, in den Patientengottesdiensten, die auch hoffnungslos manchmal kommen, was würden Sie denen raten, was sie tun sollten, damit die Hoffnung wieder irgendwie ihr Herz ergreifen kann?
Anders, stütze dich auf das, was du im Leben Gutes erlebt hast.
Ja.
Und da bin ich auch fest überzeugt, es gibt im Leben nicht nur Momente, es gibt richtige Abschnitte, die nicht verloren gehen. Die nicht in die Vergangenheit sacken, sondern die bei uns bleiben.
Ja.
Und dazu gehören ja so Momente wie dass zwei sich finden oder dass ein Kind geboren wird und ein neuer Mensch ins Leben hineingeht und so weiter. Das sind Dinge, die sind höher, als wir es empfinden können, als wir es verstehen können. Und an die sollte man sich dann halten und dafür dankbar sein.
Ja. Wenn Sie als 94-Jähriger in die Zukunft blicken, wie schauen Sie da hinein? Was erwarten Sie?
Also wenn er, unser Herr, so oft und so viel seine Engel geschickt hat und mir geholfen hat, dann wird er das in Zukunft auch tun. Und er wird mir in dem Moment auch helfen, wenn es rübergeht von dieser Welt in die andere.
Ja. Das glaube ich auch.
Ja.
Bleiben wir mal bei dem Gedanken, die andere Welt, was erwartet uns, wenn die Stunde kommt?
Wir können es nicht wissen, Wir können es uns nur erfühlen, was da auf uns zukommt. Und es ist auf jeden Fall ja etwas, was an Größe und an Schönheit und an überwältigender Kraft unser Leben weit überschreitet.
Ja. Wir werden Gott schauen, wir werden Christus schauen.
Ja. Ja.
Das ist unser Glaube,
ja,
der ganz fest in unserem Herzen wohnt. Beim letzten Patientengottesdienst haben Sie das Hingabegebet, was Charles de Foucault zugeschrieben wird, rezitiert.
Ja.
Darf ich Sie bitten, das zum Ende unseres Gesprächs mal zu rezitieren?
Gerne.
Herr Mewes, vielen Dank für die Offenheit, dass wir so einen Einblick in Ihr Leben, auch in Ihr Glaubensleben bekommen haben, dass Sie uns das gewährt haben. Herzlichen Dank auch für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Danke für das Gespräch.
Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Amen.
Herzlichen Dank.